Wir haben jetzt bereits zwei Abende gehabt. Den ersten Abend über die Krise durch die Bedrängnis, wenn es uns mal schlecht geht, wenn die Umstände äußerlich und innerlich nicht so sind, wie wir sie uns vielleicht wünschen. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass wir manchmal in eine Krise hineingeraten, wo wir glauben, dass Gott einfach nicht spricht, wo wir nichts hören von ihm, nicht spüren von seiner Gegenwart und darin dann in eine Krise geraten. Und ich möchte heute sprechen über die Krise der geistlichen Depression. Oder man kann es auch nennen, ausgebrannt sein. Das ist ja auch so, das liest man öfter oder hört man öfter, ich bin total ausgebrannt, ich bin fix und fertig. Wenn man das unter Christen sagt, dann meint man meistens, ich bin geistlich ausgebrannt. Ich habe nichts mehr zu geben, ich spüre die Gegenwart Gottes nicht, ich bin einfach fertig. Missionare kommen oft zurück, total ausgebrannt. Pfarrer, sehr viele Pfarrer sind ausgebrannt. Ausgebrannt sein kannst du natürlich auch als ein Mensch, der nicht an Jesus Christus glaubt. Auch da bist du ausgebrannt im Alltag. Nur gerade unter Christen versteht man unter ausgebrannt sein immer eher die geistliche Dimension. Und ich möchte heute einen Charakter anschauen im Wort Gottes, der das erlebt hat, total ausgebrannt zu sein. Und dieser Typ, den wir uns anschauen, das ist der Elia. Bevor wir über den Elia sprechen, schlag mal auf Jakobus Kapitel 5 und Vers 17. Jakobus Kapitel 5 und Vers 17. Der Elia, ist ja euch bekannt, der Elia, der Prophet? Den meisten von euch nehme ich an, wenn du die Bibel ein bisschen kennst. Elia ist eine Gestalt, die wird auch im Kindergottesdienst immer schon erwähnt und erzählt. Er hat sehr viele Wunder getan. War sicher einer der größten Propheten, die wir so beschrieben haben. Aber Jakobus 5, Vers 17, ein wichtiger Satz. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Elia war ein Mensch wie du und ich. Ganz wichtig. Manchmal glauben wir, wenn wir so über Typen wie Elia lesen in der Bibel, ja, das waren die Superheiligen, die haben irgendwann einen gewissen Standard gehabt, mit denen kann ich mich sowieso nicht vergleichen, stimmt nicht. Elia war ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und über so einen Menschen reden wir heute Abend. Kein hoher Prophet, der auf einer anderen Ebene schwebt, nein, genau gleich wie du und ich. Kein Stück anders, genauso sterblich. Wenn wir uns heute Elia anschauen, dann muss uns das bewusst sein. Die Bibel verherrlicht niemals Personen, die darin vorkommen. Ich bin sehr dankbar dafür. Die Bibel verherrlicht Gott und sie verherrlicht den Herrn Jesus Christus, der diese Menschen erneuert. Aber die Bibel verherrlicht niemals Menschen. Darum ist zum Beispiel auch das Heiligen anbeten oder diese Heiligung verehren, ist eigentlich absolut unbiblisch. Weil die Bibel verehrt niemals Menschen. Nie. Nur Gott und den Herrn Jesus Christus, sonst niemand. Das Wort Gottes ist auch ganz ehrlich darin, wie die Männer und Frauen Gottes gelebt haben. Und das war oft nicht sehr vorbildlich. Wisst ihr, dass ich kein einziges Vorbild finde von einer guten Ehe in der Bibel? Es gibt kein einziges. Alles Katastrophenehen da drin. Aber Ehen von Gott gesegnet und wo die Menschen an Gott blieben. Aber du findest keine perfekte Ehe, wo immer alles nett und lieb zugeht. Könnten wir von vorne anfangen bis hinten, die ganze Litanei. Angefangen von Abraham, über Isaak, Jakob, über David, Salomon, ja, der hatte 1000, der hatte ein bisschen mehr Probleme. Aber ich glaube, ein Fehler, der oftmals gemacht wird von der Kanzel, ist, dass wir nichts sagen über unsere Schwächen, mit denen wir zu kämpfen haben, und einfach still sind darüber. Und wisst ihr, was eine Stille spricht? Und wenn wir still sind über die Tatsache, was es heißt, dass wir immer noch Staub sind, dass ich immer noch die korrupte alte Natur in mir habe, wenn ich darüber still bin, das spricht. Denn wenn der von der Kanzel niemals Schwächen bekennt, so glauben wir, die wir da unten sitzen, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt. Denn wenn der nie eine Schwäche hat, ich habe fast nur Schwächen. Also hat der schon einen Standard erreicht, den ich sowieso nie erreiche. Das ist ein Fehler, der oft gemacht wird von der Kanzel. Ja, früher, da liest man so die Bücher, die so die großen Heiligen schreiben, gell? Die Christen da, egal wie sie heißen. Da denkt, da ist hinten ist ein Foto drauf von ihm und seiner Frau, zwei Töchter und zwei Söhne. Die zwei Söhne sind Ärzte, die zwei Töchter sind Missionarsfrauen. Und da denke ich, ja, das ist perfekt. Also, die haben es beisammen, gell? Wisst ihr, ich habe einen Vorteil. Durch meinen Dienst, denn ich reise ziemlich viel rum, habe ich inzwischen ziemlich viele von denen kennengelernt, die Bücher geschrieben haben. Und ich war in deren Heimen. Ja, genau das Gleiche. Die Kinder schreien genauso, die scheißen auch in die Hose. Der Boden muss auch dort gesaugt werden. Es gibt genau dieselben Probleme wie bei mir zu Hause, nirgends anders. Und das ist mal ganz, zuerst ist es enttäuschend, dann ist es ernüchternd und dann ist es erfreulich. Also glaubt nie, dass irgendwer da oben ist. Gott hat sie halt dazu befähigt, das Wort auf besondere Weise zu verstehen. Es gibt ja Lehrer, es gibt Prediger, es gibt Evangelisten, das dürfen wir wahrnehmen, aber das sind keine besseren Menschen, die haben dieselben Probleme wie du und ich, nur haben sie eine andere Rolle. Nicht mehr, nicht weniger. Der Dr. Alan Redpath ist ein ehemaliger Fackelträger, der hat gesagt, in 4. Mose 22 hat Gott einen Esel erwählt, um zum Propheten zu reden, und seither hat Gott viele Esel erwählt, um sonntags zu reden. Das stimmt. Darum bin ich auch dabei. Aber schauen wir uns heute mal an, unseren Elia, der die gleichen Gemütsbewegungen wie du und ich hat, wie es dem so ging. Der war nämlich total fertig. Geh mal zum 1. Könige 19. 1. König 19, das kommt nach 1. König 18. Das ist manchmal wichtig beim Bibellesen. Leute fragen mich immer, wie ich die Bibel lese. Sage ich, da gibt es so ein Ding, das heißt so Buchfaden oder wie. Das kannst du reinlegen, dann weißt du genau, wo du aufgehört hast, und dann kannst du da nächsten Tag weiterlesen. Das ist alles, gell? Du brauchst dir gar keine Bücher kaufen, wie du die Bibel zu lesen hast. Du brauchst nur so ein Ding reinlegen. Dinge sind nicht so kompliziert, wie sie scheinen, gell? Übrigens, in den christlichen Buchläden, 50% von dem, was es da gibt, könnt ihr sowieso vergessen. Stimmt. Wir sollten wieder lernen, die Bibel zu lesen. Wir lesen Bücher über die Bibel, alles Mögliche, wir lesen die Bibel nicht mehr. Also, im 1. König 19, 18 vielmehr, das ist die Geschichte, wo Elia die 850 Propheten abschlachtet. Es sind 450 Baal-Propheten und 400 andere. Das liest du im Vers 19. Und da lesen wir dann im Vers 20, oder Vers 21, Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Dieser Satz ist sehr aktuell. Für viele wiedergeborene Christen. Hinken auf beiden Seiten. Ja, schon mit Jesus gehen, aber das und das muss ich mir noch bewahren. Jesus hat gesagt, ach, wenn ihr doch kalt oder heiß wärt, aber weil ihr lauwarm seid, werde ich euch auch spucken. Missversteht den Vers nicht, aber das heißt, lauwarmes Bier ist furchtbar, gell? Unmöglich. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Das war genau das Problem. Die waren nicht gottlos, aber sie gingen auch nicht ganz mit Gott. Und dann sagt Elia hier, Vers 21, wenn der Herr, Yahweh, der wahrhaftige Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, ja dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortet ihm kein Wort. Das ist am meisten so. Wenn du Christen ansprichst, die auf beiden Seiten hinken, und du gibst ihnen ganz klar die Vorlage, folg Jesus Christus oder geh deinen Weg mit der Welt, dann sagen sie nichts, denn sie wissen nicht, was sie sagen sollen. Sie wissen, es ist richtig, mit Jesus zu gehen, aber sie wollen doch nicht. Die Bibel ist so aktuell. Das war das Problem. Und dann, Vers 22, da sagte Elia zum Volk, ich allein bin übrig geblieben als Prophet. Das übrigens war sein Problem, werden wir dann sehen. Aber die Propheten des Baal sind 450 Mann. Man gebe uns zwei Jungstiere, sie sollen sich dann einen von den Jungstieren auswählen, in Stücke zerschneiden, auf Holz legen, aber sie sollen kein Feuer daran legen. Und ich werde den anderen Jungstier zurichten und aufs Holz legen, und auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an, und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sagte, das Wort ist gut. Jawohl, gut so. Und Elia sagt zu den Propheten des Baal, wählt euch den einen Jungstier aus und richtet ihn zuerst zu, denn ihr seid viele. Dann ruft den Namen eures Gottes an, aber Feuer legt nicht daran. So nahmen sie den Jungstier, den man ihnen überlassen hatte, richtete ihn zu. Darauf riefen sie von morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an. Baal antworte uns, aber da war kein Laut, keine Antwort, und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Und es geschah am Mittag, da verspottete Elia sie und fragte, ruft mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott. Er ist sicher in Gedanken, oder er ist austreten gegangen aufs Klo, oder er ist auf Reise, vielleicht schläft er, dann wird er aufwachen. Da riefen sie mit lauter Stimme und ritzten sich, wie es bei ihnen Brauch war, mit Messern und mit Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Das ist ganz ähnlich wie die Sekten heute, gell? Vers 29, und es geschah, als der Mittag vorüber war, da gerieten sie in Raserei, bis zur Zeit, da man das Speisopfer opferte, aber da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen. Es ist übrigens interessant, wie es zuerst riefen sie, dann ritzten sie sich und dann gerieten sie in Raserei. Müssen wir also Videos anschauen, da gibt es über gewisse Sekten. Ganz typisch. Aber der Gott lebt natürlich nicht. Und dann im Vers 30, da sagte Elia zum ganzen Volk, tretet her zu mir. Und das ganze Volk trat hin zu ihm. Dann stellte er den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme des Söhnes Jakobs und so weiter. Und dann hat er noch im Vers 34, und er sagte, füllt 4 Eimer mit Wasser und gießt sie auf den Brandopfer. Noch extra 4 Eimer Wasser drüber, damit es ja schwer brennt. Und dann im Vers 37, antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Da fiel Feuer vom Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Und das ganze, als das ganze Volk das sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sagten, der Herr, er ist Gott, der Herr, er ist Gott. Und Elia sagte zu ihnen, backt die Propheten des Baals, keine von ihnen sollen kommen. Und sie backten sie und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie dort und so weiter. Also dieser Tag war ein großer Sieg für Gott, Yahweh, für den einen Herrn. Und der Prophet Elia, den hat Gott ganz gewaltig, kann man sagen, verwendet. Übrigens, bis dahin hat es 3,5 Jahre nicht geregnet. Und dann später betet er, geht zum Vers 45, und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein starker Regen und Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel und die Hand des Herrn kam über Elia. Die Hand des Herrn war auf diesen Menschen Elia. Er betete, Es regnete nach 3,5 Jahren. Er rief Gott an und Gott zeigte sich und bewies sich vor dem ganzen Volk, sodass das Volk wieder an Gott glaubte. Dieser Mann war sicher ein Mann Gottes, keine Frage. Wenn wir heute über ausgebrannt sein sprechen, dann sprechen wir über einen Mann Gottes, der ausgebrannt war. Was ich damit auch sagen möchte im Vorhinein, niemand ist immun gegen geistliche, seelische und körperliche Ermüdung. Keiner ist immun, egal wie sehr du mit dem Herrn Jesus lebst. Also glaubt ja nie, wenn ein Mensch oder ein Christ ausgebrannt ist, ja, der ist geistlich abgefallen, ja, mag einen Fehler gemacht haben. Aber niemand ist immun, du auch nicht, ich auch nicht. Natürlich hatte die Krise, die Elia dann hat, werden wir gleich sehen, seine Gründe, werden wir uns gleich anschauen. Aber es muss uns eins bewusst sein, meine geistlichen Höhenflüge von gestern garantieren mir nicht den Sieg für morgen. Du kannst heute in einer wunderbaren Beziehung mit Jesus leben und morgen kannst du ganz unten sein. Es wäre angenehm, wenn die Erfolge von gestern mir den Erfolg für morgen garantieren könnten. Das wäre super. Aber das ist nicht so, weil es eine Beziehung ist. Ich kann mit Hannelore, meiner Frau, einen ganz super Tag haben heute. Morgen kann katastrophal sein. Weil es eine Beziehung ist, an der man täglich arbeiten muss. Ich kann nicht sagen, ich habe dir ja vorige Woche gesagt, ich liebe dich, jetzt muss mal reichen. Es ist eine Beziehung, es muss täglich so dahin gehen. Wir dürfen niemals bequem werden in dem Sinn. Und wisst ihr, was das Schöne ist? In Klagelieder Kapitel 3, da steht, die Liebe Gottes ist neu jeden Morgen. Jeden Morgen kannst du beten, Herr, deine Liebe ist neu heute Morgen. Ich bin nicht auf die Liebe von gestern angewiesen, sie ist neu heute Morgen. Your love is new every morning. Das ist ein englisches Lied. His love is new every morning. Kennt ihr das? Ja, schönes Lied. Neu. Verlass dich auf diese neue Liebe jeden Morgen. Nicht auf die Erfolge oder was immer von gestern. Neu, hier, heute. 1. Korinther steht, darum, wer meint zu stehen, der sei vorsichtig, dass er nicht falle. Darum sei vorsichtig, glaub ja nie, dass du immun bist gegen irgendeine geistliche Krise. Lesen wir 1. König 19, 1 bis 4. Also hier im Kapitel 18 hatte er einen gewaltigen Tag hinter sich. Die Hand des Herrn war über Elia, ganz eindeutig. Kapitel 19, Vers 1. Und Ahab berichtete der Isabel, die Isabel, das war die Königin damals in diesem Land, war keine nette Frau. Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben und dem Leben eines von ihnen gleich. Das heißt, ich bringe dich um. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seine Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einen einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich zu sterben und sagte, es ist genug. Nun Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Ist unglaublich. Nach einem so gewaltigen Sieg am Vortag, 850 Propheten hingerichtet, der gewaltige Sieg Gottes sichtbar, und nächsten Tag sagt eine Frau, ich werde dich morgen umbringen. Und Elia läuft in die Wüste und er will sterben. Sonst gar nichts mehr. Er ist so fix und fertig. Im Vers 3 lesen wir, da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben. Hat jemand eine andere Übersetzung?
Da packte Elia die Angst.
Da packte Elia die Angst. Gibt es noch eine andere? Manchmal wird es übersetzt im Englischen. Er sah, was die Isabel sagte. Man sieht zwar nicht, was jemand sagt, aber ihr wisst, was ich meine. Steht das im Deutschen nicht drin? Das Wort, es ist hier richtig übersetzt, er fürchtete sich. Er sah, was die Isabel sagte, und er fürchtete sich. Er schaute auf die Umstände, die will mich umbringen, darauf hat er geschaut, hat reagiert und ist davongelaufen. Er hatte Angst, wie wir in der anderen Übersetzung gehört haben. War die Angst begründet? Ja oder nein? Was würdet ihr sagen?
Tatsache.
Bitte? Was meinst du mit Tatsache?
Tatsache ist, war aber da, Wahrheit ist Gott behütet ihn.
Also war sie begründet oder nicht? Was würdest du sagen? Ja?
Die mehr Vertrauen haben müssen.
Meine, ja.
Die menschliche Reaktion ist richtig, dass das dann läuft, aber also er hätte müssen als Gläubiger Vertrauen haben.
Ja. Was hat er gemacht? Haben wir gestern kurz besprochen, glaube ich. Er hat, wie du sagst, auf die Tatsache geschaut. Mhm. Die will mir an den Kragen. Wisst ihr, was er bereits vergessen hat? Dass am Tag davor Gott 58 Propheten umgebracht hat. Ohne Problem. Er hat auf das gesehen, was sichtbar ist, was eine Tatsache ist. Und was er vergessen hat, ist der unsichtbare Faktor, nämlich Gott. Wann immer ich den unsichtbaren Faktor in unserem Leben vergessen, sind wir in Krisenstimmung. Es geht ganz schnell. Ich habe euch erst das Beispiel gesagt vom Wind. Erinnert euch? Habt ihr den Wind gesehen? Schlagt mal auf Johannes Kapitel 3. Johannes Kapitel 3, da spricht Jesus mit Nikodemus und erklärt ihm, dass ein Mensch von Neuem geboren werden muss, um ins Himmelreich zu kommen. Wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, dann kann er nicht ins Himmelreich kommen. Du musst aus Wasser und aus Geist geboren werden. Aus Wasser bist du einmal geboren, in einer Fruchtblase deiner Mutter, da warst du im Wasser, da bist du zum ersten Mal geboren, zum zweiten Mal musst du geboren werden vom Geist. Haben jeder zwei Geburten. Und dann sagt er, aus dem Geist, wie funktioniert das? Vers 8, Johannes 3, Vers 8. Erinnert euch den Wind, haben wir gestern besprochen. Der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Gefällt mir. Du siehst nicht, wenn ein Mensch wiedergeboren wird, aber du siehst die Konsequenz, den Wind. Jeder, der aus dem Geist geboren ist, ist so wie beim Wind. Du siehst nicht, wo er herkommt, du siehst nicht, wo er hingeht, aber etwas tut sich. Das ist das Wirken Gottes in einem Menschen, das ist übernatürlich. Aber real, unsichtbar. Die Macht selbst ist unsichtbar, aber real. Siehst nicht, wo er herkommt, siehst nicht, wo er hingeht, aber er ist hier. Wir dürfen nie den unsichtbaren Fakt in unserem Leben vergessen, sonst geht es uns wie dem Elia. Die Angst, die Elia zu diesem Zeitpunkt hatte, war nicht Realität. Erinnert euch an den komplizierten Satz gestern. Wer weiß denn noch? Prüfung. Wer weiß ihn noch auswendig? Immer mehr. Ich auch nicht. Wenn das, was ich glaube und denke, nicht mit der Wahrheit übereinstimmt, ist das, was ich fühle, nicht Realität. Das, was Elia gefühlt hat, seine Angst, war nicht Realität. Warum? Weil sein Denken nicht auf der Wahrheit beruhte, sondern auf den Tatsachen. Hatte Isabel tatsächlich die Macht, Elia zu töten? Hatte Isabel mehr Macht als Gott, ja oder nein? Natürlich nicht. Seine Angst beruhte auf Tatsachen, nicht auf der Wahrheit. Darum war seine Gefühle nicht Realität. Und Angst wirkt sich in deinem Leben aus. Im Sommer, wenn wir so in den Bergen sind, wir so klettern gehen und so, da haben auch manche Angst. Angst zu haben ist ja nicht schlimm, das ist wie eine Sicherung. Wenn du zum Beispiel vor 1000 Meter Wand stehst und da ist keine Angst, ich hüpfe jetzt runter, ja, da lebst nicht lange, gell? Angst ist ein gewisser Schutzmechanismus. So, wenn du Angst hast, ist okay, nur die Angst darf nicht dich haben. Das ist ein Unterschied. Du darfst wohl Angst haben, aber die Angst darf nicht dich bestimmen. Und hier in dem Fall war Elia von der Angst bestimmt. Er lief in die Wüste und er wollte nur noch sterben. Lesen wir weiter im Vers 5, was geschieht dann? 1. Könige 19, Vers 5. Dann legte er sich nieder und schlief unter einem Ginsterstrauch. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Also aufblickte, siehe. Da lag neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf, iss. Denn der Weg ist zu weit für dich. Wenn jemand geistlich ausgebrannt ist, müde ist, wisst ihr, was er dann braucht? Schlaf. Nichts Hochgeistliches, etwas ganz Normales. Wenn es dir schlecht geht, wenn du ausgebrannt bist, dann sehnst du dich nach Schlaf, aus zwei Gründen mindestens und noch mehr. Ein Grund ist, im Schlaf kannst du der sichtbaren Realität entfliehen. Wenn du schläfst, musst du der Realität nichts ins Auge blicken, du schläfst nämlich. Und darum will man unbedingt schlafen, wenn es einem ganz dreckig geht. Der zweite Grund, warum man Schlaf braucht, ist, das emotionelle Auf und Ab macht wahnsinnig müde. Ich bin oftmals müde, muss ich sagen, aber ich habe einen guten, lieben Freund. Jesus war auch müde. Johannes Kapitel 4. Da saß Jesus am Brunnen und war total erschöpft, müde. Ich bin froh, dass der Vers drinnen ist. Körperlich müde zu sein hat nichts damit zu tun, dass du geistlich falsch liegst. Wenn du müde bist, geh schlafen. Schlafen, essen kann mal das Geistliche sein, was du seit langem getan hast. Einfach mal erholen. Darum ist auch eine Woche hier, genieß die. Hier musst du schlafen gehen, das ist ja schön, ja. Du musst nicht schlafen, du musst dann im Bett liegen. Aber Gott ist ganz praktisch hier. Ich bin so froh, dass Gott praktisch ist. Was tut er hier mit Elia? Er gibt ihm zu essen, Brotfladen backt er ihm. Und dann war's der Krug und dann schläft er wieder. Auf, Brotfladen, Krug, Schlaf. Psalm 103, Vers 14 steht, Gott gedenkt daran, dass wir nur Staub sind. Ich bin froh, dass der Vers drinnen ist. Er gedenkt daran, wir sind nur Staub. Und er hilft uns darin. Dann lesen wir weiter, 1. König 19. Lesen wir weiter im Vers 9. Aber Vers 8 vielmehr. Da stand er auf und aß und trank, schon wieder mal. Und er ging in die Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Horeb ist übrigens dasselbe wie Sinai. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach er, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr aber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm, was tust du hier, Elia? Ich möchte dir noch kurz etwas sagen, bevor wir weitergehen. Elia stand vor der Höhle und da geschah ein Wind so groß und stark, der die Berge zerriss. Das ist ein Wind. Das hat noch niemand von uns gesehen. Ein Wind, der Berge zerriss. Aber dann steht dabei, Gott war nicht im Wind. Dann kam ein Erdbeben, auch nichts Geringes. Aber dann steht, Gott war nicht in dem Erdbeben. Und dann kam ein Feuer vom Himmel, sieht man auch nicht jeden Tag. Aber dann steht, Gott war nicht in dem Feuer. Und dann kam ein leises Sauseln. Und darin war Gott. Wenn Gott in einer Sache voll dabei ist, muss es nicht spektakulär sein. Obwohl übernatürlich. Etwas Übernatürliches muss nicht spektakulär sein. Und wenn etwas spektakulär ist, heißt es noch lange nicht, dass Gott darin ist. Ich sage das deshalb, weil wir in einer Zeit leben, gerade die letzten Jahre jetzt, mit Toronto Blessing und all dem, was es so gibt, wo einfach was los ist, das ist spektakulär. Glaube ja nie, dass nur weil es spektakulär ist, dass Gott darin sein muss. Gott war weder im Wind, der Berge zerriss, noch im Feuer, noch im Erdbeben. Er war im leisen Sauseln. Das heißt nicht, dass Gott nicht spektakulär sein kann. Aber glaub ja nicht, dass immer wenn etwas spektakulär ist, dass Gott darin sein muss. Das ist falsch. Wichtig ist, wo etwas herkommt. Nicht, wo etwas los ist. Kommt es von Gott? Und dann im Vers 13 fragt er ihn zum zweiten Mal, was tust du hier, Elia? Mit anderen Worten, bist du am falschen Platz. Und im Vers 14 sagte Elia zum zweiten Mal und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen, deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich bin übrig geblieben, ich allein und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Wisst ihr, was Elia hier sagt? Gott, du siehst mich, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist, ich bin der Einzige, der dir noch treu ist. Wenn du mich nicht mehr hast, dann bist du komplett verloren. Und das war in Elia sein Problem, warum er total ausgebrannt war. Wisst ihr, was wir lernen müssen? Wir sind nicht unabkömmlich. Ob du in deiner Gemeinde bist oder nicht, das hindert Gott nicht daran zu arbeiten oder nicht zu arbeiten. Manchmal glauben wir, wenn wir nicht in unserer Gemeinde sind, dann bricht sowieso alles zusammen. Wenn du das glaubst, bist du in Krisenstimmung. Kein einziger Mensch ist unabkömmlich in der Gemeinde. Nur einer ist unabkömmlich. Und der heißt Jesus Christus. Sonst niemand. Sobald ein Mensch glaubt, in einer Gemeinde unabkömmlich zu sein, dann bist du in Krisenstimmung. Dann geht sie bald wieder in Elia. Wisst ihr, was Gott zu Elia sagt? Vers 15. Da sprach der Herr zu ihm, geh, kehre auf deinen Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn des Nimschi, sollst du zum König über Israel salben. Also er sagt ihm, salbe zwei Leute, und dann sagt er, und Elisa übrigens, den Sohn Schaffats von Abel Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Mit anderen Worten, dich setze ich ab. Salbe bitte noch zwei Menschen und dann geh zum Elisa und der wird deine Stelle übernehmen. Du kannst nach Hause kommen. Es reicht. Vers 17. Lesen wir Vers 18. Da sagt Gott zum Elia: Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen. Alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeder Mund, der ihn nicht geküsst hat. Gott sagt, Elia, du hast ein Problem. Glaubst du, bist der Einzige? Ich habe 7000. Ich kann jederzeit einen von den 7000 nehmen. Du bist nicht unabkömmlich. Und darum sagt er jetzt Elia, es ist besser, wenn du nach Hause kommst. Setze den noch ein, dein Nachfolger, und dann komm. Und wisst ihr, was schön ist? Elia kapiert. Vers 19. Und er ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaffats, der gerade mit 12 Gespannen vor sich her pflügte. Er selbst aber bei dem Zwölften. Und Elia ging hin zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Da verließ er, der Elisa, das ist der Nachfolger, da verließ er die Rinder und lief hinter Elia her und sagte, lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er aber sagte zu ihm, geh, kehre um, denn was hab ich dir getan? Das gefällt mir. Elia ist wieder back on track, sagt man im Englischen. Er ist wieder da, wo er hingehört, in seiner Haltung Gott gegenüber. Da geht er zu Elisa, legt den Mantel über, das ist sein Amt, überträgt er jetzt seinen Nachfolger. Und Elisa läuft sofort hinter ihm her und sagt, lass mich noch nach Hause gehen, dann folge ich dir nach. Und Elisa sagt, was habe ich dir getan? Das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Wenn Gott dich beruft, schön. Er hat mir gesagt, ich soll den Mantel auflegen, alles andere ist nicht mein Problem. Hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Elia hat gelernt, ich bin abkömmlich. Ich kann mich auf Gott verlassen. Er baut seine Gemeinde, nicht ich. Was habe ich dir getan? Oftmals sind es diese Menschen, die überhaupt nichts davon wissen, die mich am meisten beeinflusst haben. Es gibt manchmal, gerade auch unter Christen, die unbedingt Menschen bekehren wollen und dann auch feststellen müssen, wie viel sich bekehrt haben. Solche Leute haben mich eigentlich kaum beeindruckt. Die Leute, die mich am meisten geprägt haben, sind Menschen, die wissen es nicht. Die haben einfach gelebt. Wenn ich es ihnen sagen würde, würden sie sagen, was habe ich damit zu tun? Sie leben einfach mit Jesus. Und das beeindruckt. Das Problem von Elia war, ich habe sehr geeifert für den Herrn. Wenn du eiferst für den Herrn, bist du am besten Weg in die Krise. Du sollst dich nur ihm zur Verfügung stellen. Hier bin ich, ja. Was du mit mir tust, Sekretärin, Hausfrau, Prediger, Automechaniker, Skilehrer, mir, das ist nicht mein Problem, das ist dein Problem. Bin gespannt, hier bin ich. Nicht für den Herrn eifern, sich ihm zur Verfügung stellen. Wenn er sagt, wirf den Mantel über und du komm nach Hause, stirb morgen. Okay, wirf den Mantel über und geh nach Hause. Wir sind abkömmlich. Jesus ist nicht abkömmlich. Muss uns bewusst sein. Der Elisa übrigens gefällt mir unheimlich. Der hat 12 Gespanne von Rinder. Und wisst ihr, was er macht? Vers 21. Da kehrte er sich von ihm ab, nahm das Gespann Rinder und schlachtete sie. Die hatten eine Party da. Und mit dem Geschirr der Rinder, das heißt mit dem Joch, da das sind so Holzjoch, briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten und sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Das ist Nachfolge. Alle Brücken hat der abgebrochen. Das war sein Lebensunterhalt. Die 12 Rinder und die Holzjoch, die man braucht zum Pflügen, und der Pflug, das war sein Lebensunterhalt. Und Elisa schlachtet die 12 Rinder, die Pflüge nimmt er zum Braten und dann folgt er nach. Absolut abgebrochen mit dem alten Leben und geht den neuen Weg mit Gott. Das ist Nachfolge. Wir werden nur recht froh werden in unserem Leben, wenn wir ganze Sache mit Jesus machen. Ich möchte euch wirklich ermutigen, hinkt nicht auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten zu hinken, ein lauwarmes Leben zu führen, ist das Fürchterlichste, das du tun kannst. Ein Nichtchrist ist wesentlich besser dran als ein Christ, der auf beiden Seiten hinkt. Denn als Nichtchrist kannst du wenigstens das Sündigen genießen. Als Christ nicht mehr. Weil der Heilige Geist wohnt in dir. Und der sagt immer deinem Gewissen, öha, nicht gut. Man kann nicht mal mehr Sündigen genießen. Darum sagt er, wenn Gott Gott ist, dann folge ihm nach. Wenn Baal der Gott ist, dann folgt ihm nach. Prüft es. Du und ich, wir werden nur recht froh werden, wenn wir ganze Sache machen, ganz herzig etwas tun. Und das bezieht sich vor allem auf die Nachfolge mit Jesu. Wenn du es ganz herzig tust, hast du Freude daran. Wenn nicht, wirst du nie Freude finden am Christenleben. Es geht gar nicht.